Herzlich willkommen zur Kirche für Neugierige am Telefon. Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Carsten Schwarz. Evangelisch glauben? Ich lese Gedanken von Klaus Douglas aus seinem Buch Expedition zur Freiheit in 40 Tagen durch die Reformation. Luther kam in seinem Leben an einen merkwürdigen Punkt. Die Kirche hatte ihn exkommuniziert, also rausgeworfen, der Kaiser hatte ihn geächtet, also ebenfalls ausgeschlossen, und sein Orden hatte ihn gebeten, aus der Gemeinschaft auszutreten. Großartig. Und obwohl Luther sich bei all seinen Erneuerungen auf die Heilige Schrift berief, musste er feststellen, dass seine Gegner nicht minder bibelfest waren als er und ihm ebenfalls ständig Bibelverse um die Ohren hauten. Selbst die Heilige Schrift war also umstritten. Worauf konnte der Reformator bei diesem Tohuwabohu in seinem Leben überhaupt noch bauen? Seine Antwort war eindeutig: auf Jesus Christus. Wir erinnern uns, Jesus Christus steht als Fundament des christlichen Glaubens über allen Bibelauslegungen, über der Institution Kirche, über dem Staat und über allem, was sich anmaßt, uns zu reglementieren. So schuf er als Maßstab seines Handelns und des Bibelverständnisses den Slogan, was Christum treibt. Also, es geht bei allem Handeln des Christentums um das, was die Botschaft von Jesus Christus voranbringt. Darum wollen wir uns in den nächsten Tagen unserer Expedition mit dem vierten großen Leitwert der Reformation beschäftigen. Nämlich mit diesem Jesus Christus, der nach Luthers Eindruck im Laufe der Jahrhunderte durch die kirchlichen Machthaber immer weiter an den Rand gedrängt worden war, so dass es galt, ihn endlich wieder in den Mittelpunkt des Glaubens zu stellen. Weil Jesus Christus auch im sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis im Mittelpunkt steht, nähern wir uns seiner Person in den kommenden Tagen über diesen bedeutenden Text, dessen Entstehung bis ins zweite, dritte Jahrhundert nach Christus zurückreicht und der bis heute regelmäßig in Gottesdiensten gesprochen wird, und zwar weltweit. Seite 142. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Spannend. Die Reformation wurde ausgelöst durch Thesen, die der späte Luther für viel zu katholisch hält. Jedenfalls war er im Oktober 1517 noch fest davon überzeugt, dass der Ablasshandel im Lande nur deswegen blühte, weil der Papst und die Bischöfe nicht über dessen Auswüchse informiert waren. Christus. Um den soll es, wie gesagt, in den nächsten Tagen unserer Expedition vornehmlich gehen. Von ihm ist in den 95 Thesen 1517 noch keine große Rede. Er ist kein großes Thema. Wozu die 95 Thesen aber positiv führten, war, dass Luther sich in der Folgezeit mehr und mehr darüber klar wurde, worum es ihm wirklich ging. Gnade und Glaube waren bereits seine großen Themen gewesen, seit er als Professor für die Heilige Schrift in Wittenberg wirkte. Erst dann aber kristallisierte sich mehr und mehr die eigentliche Mitte seiner Theologie heraus, eben Jesus Christus. Jesus Christus ist dann auch die Mitte dieser vier zentralen Begriffe der Reformation: Gnade, Glaube, Schrift. Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist der alleinige Vermittler der Gnade Gottes. Das Christus allein Luthers war weniger gegen andere Religionen gerichtet, sondern vor allem gegen die damalige römische Kirche. Nicht die Kirche, nicht die Heiligen und auch nicht die Jungfrau Maria vermitteln den Menschen Heil, sondern allein Christus. Jesus Christus ist aber auch der Mittler des Glaubens. Gottes liebendes Wesen ist oft verborgen und missverständlich. Jesus hingegen ist die vertrauensbildende Maßnahme Gottes schlechthin. Er zeigt, wer und wie Gott ist. Gott wurde Mensch, damit die Menschen ihm endlich von Angesicht zu Angesicht begegnen können und mit ihm leben können. Angstfrei. Und Jesus Christus ist die Mitte der Heiligen Schrift. Er ist das eigentliche Wort Gottes. Die Bibel ist es nur, sofern und soweit sie auf Christus hinweist. Luther sagt, was Christum nicht lehret, das ist noch nicht apostolisch, wenn's gleich St. Petrus oder Paulus lehret. Wiederum, was Christum prediget, das wäre apostolisch, wenn's gleich Judas, Hannas, Pilatus oder Herodes tät. Weder eine Weltanschauung noch ein theologisches Konzept, auch kein besonderes Verständnis von Kirche oder Gottesdienst oder eine bestimmte ethische Gesinnung, sondern eine Person steht im Zentrum des evangelischen Glaubens. Jesus Christus. Natürlich glauben Christinnen und Christen an Gott, aber ihr Gottesverständnis ist in entscheidender Weise von Jesus Christus geprägt. Dieser Tatsache wollen wir uns nun in den nächsten Tagen nähern. Ausgangspunkt für unsere Überlegungen ist das apostolische Glaubensbekenntnis, wie gesagt, das Luther so wichtig war, dass er es jeden Tag betete. Und das auch in seinen beiden Katechismus, im kleinen Katechismus und im großen, eine zentrale Rolle spielt. Schon bei oberflächlicher Betrachtung ist offensichtlich, dass sich das Glaubensbekenntnis ganz wesentlich um Jesus Christus dreht. Nicht nur, weil der Artikel über ihn in der Mitte steht, sondern auch, weil er fast zwei Drittel des gesamten Textes dieses Bekenntnisses ausmacht. 64 Worte über Jesus Christus, stehen nur 15 Worte über Gott, den Vater und Schöpfer und 23 Worte über den Heiligen Geist gegenüber. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist zwar trinitarisch, also nach Vater, Sohn und Heiligen Geist aufgebaut, aber seinem Kern nach ist es ein Christusbekenntnis. Der Vater, von dem dort im ersten Teil die Rede ist, ist vor allem der Vater Jesu Christi. Und auch der Heilige Geist, von dem im dritten Glaubensartikel geredet wird, ist nichts anderes als der Geist Christi. Schauen wir uns im Folgenden kurz an, welche Konsequenzen der Glaube an Jesus Christus für das Gottesbild im Glaubensbekenntnis hat. Gott ist der Vater. Schon in der ersten Zeile des Glaubensbekenntnisses kommt Jesus Christus vor. Denn Jesus war es, der uns beigebracht hat, Gott mit Vater anzusprechen. Martin Luther sagt, ich glaube, dass an den Vater glauben und zu dem Vater niemand kommen kann, als allein in und durch Jesus Christus, seinen einzigen Sohn. Rund 1200 Mal kommt das Wort Vater im Alten Testament vor, aber nur 12 Mal wird es auf Gott bezogen. Und auch dort geschieht es immer in Bezug auf das Volk Israel als Ganzes, nie auf die einzelne Person bezogen. Dreimal heißt es außerdem, dass Gott für sein Volk sorgt, wie eine Mutter es tut. Es bedeutet keine Herabsetzung des Judentums, wenn wir feststellen, dass Jesus, der sehr viel stärker aus der jüdischen Tradition heraus lebte, als uns das oft bewusst ist, an diesem Punkt tatsächlich etwas Neues in die Welt gebracht hat. Jesus redete Gott als Abba an, als Papa. Ich hörte mal jemanden Gott im Gebet als Daddy ansprechen, was in mir wahrscheinlich eine ähnliche Reaktion hervorrief wie bei den Menschen damals, unerhört so mit Gott zu reden. Selbst wenn wir die Anrede Abba nicht zu sehr verniedlichen dürfen, so zeugt sie doch von dem einzigartigen Verhältnis, in dem sich Jesus Gott gegenüber sah. Jesus verstand sich tatsächlich als Kind Gottes, als den Sohn Gottes schlechthin. Die Tatsache, dass Christinnen und Christen Gott ebenfalls als Vater anreden, ist darauf zurückzuführen, dass Jesus seine Jüngerinnen und Jünger eingeladen hat, es ihm nachzutun. Weil er, der Sohn Gottes, uns zum Bruder wurde, darum dürfen wir auch Gott als unseren Vater ansprechen. So in Johannes 1, Vers 12. Gott ist aber nicht nur Vater, Gott ist der Schöpfer, heißt es im Glaubensbekenntnis. Dass Gott der Schöpfer ist, glauben viele Menschen unseres Kulturkreises. Freilich hat sich seit dem 17., 18. Jahrhundert eine ganz neue Auffassung dieses Schöpferseins Gottes durchgesetzt, die heute nicht nur bei Philosophen und Naturwissenschaftlern weit verbreitet ist, sondern auch tief in die Theologie und Volksfrömmigkeit hineinwirkt. Man nennt diese Auffassung Deismus. Der Deismus glaubt, dass Gott am Anfang die Welt mit all ihren Naturgesetzen geschaffen hat und sich seither nicht mehr in die Geschichte einmischt. Unsere Aufgabe ist es, gut zu leben und Gutes zu verbreiten, und wenn wir das tun, kehren wir am Ende zu Gott zurück. Vielleicht erkennen Sie in diesen wenigen Sätzen etwas von dem wieder, was viele Menschen um uns herum glauben. Eine Mixtur aus Schöpfungsglauben, Wohlfühlspiritualität und Selbstoptimierung in individuell unterschiedlichen Gewichtsanteilen macht heute den Glauben vieler Menschen aus. Von Jesus Christus her an Gott, den Schöpfer, zu glauben, stellt sich allerdings quer zu dieser Vorstellung. Jesus ist nach christlicher Vorstellung die Inkarnation Gottes oder, wenn Sie es eine Nummer kleiner haben wollen, die Offenbarung Gottes schlechthin. Beides kann und darf es dem Deismus zufolge nicht geben. Gott greift nicht in die Welt ein. Jesus glaubte an die Wirksamkeit von Gebet und dass Gott in die Welt eingreift. Und als Jesus starb, griff Gott in unerhörter Weise in den Lauf der Weltgeschichte ein. Er erweckte ihn vom Tode, und seither ist die Welt nicht mehr die gleiche wie vorher. Denn der Gott, der an, in und durch Jesus wirkte, tut dies auch in und an und durch uns. Und im Glaubensbekenntnis steht, Gott ist der Allmächtige. Der Punkt dabei ist allerdings, dass wir unter Allmacht etwas anderes verstehen als die Bibel. Wir stellen uns darunter ziemlich naiv die Fähigkeit vor, dass jemand alles kann. Doch schon die berühmte Frage, ob Gott einen Stein schaffen kann, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht mehr heben kann, hebelt diese Vorstellung aus. Dazu kommt, dass die Bibel uns eine ganze Menge Dinge nennt, die Gott nicht kann. Der Gott der Bibel kann zum Beispiel nicht sündigen. Er kann sein Wort nicht brechen. Er kann uns nicht zwingen, ihn zu lieben, weil dann wäre es keine Liebe mehr und es wäre gegen sein Wesen. Und dieser Gott leidet. Spätestens hier zeigt sich, wie sehr die christliche Vorstellung von der Allmacht Gottes durch die Person Jesu Christi geprägt ist. Denn Christus wird ein schwacher Mensch und lässt sich vom Leiden dieser Welt berühren und von uns übel mitspielen. Er wird von seinen Freunden verraten und verlassen und ans Kreuz geschlagen. Das sieht mehr nach Ohnmacht aus, statt nach Allmacht. Und doch zeigt sich gerade hier Gottes wahre Allmacht. Denn Gottes Allmacht ist die Macht der Liebe. Und Lieben und Leiden gehören in dieser Welt nun einmal unauflöslich zusammen. Die Tatsache, dass Gott uns liebt, bedeutet faktisch, dass er sich entschieden hat zu leiden. Wenn wir also im Glaubensbekenntnis die Allmacht Gottes bekennen, tun wir das eben nicht im Sinne eines himmlischen Supermans, sondern in dem Sinne, dass wir sagen, Gott verzichtet aus Liebe zu uns auf einen erheblichen Teil seiner Macht. Gottes Macht ist so groß, dass er sogar seiner eigenen Macht Grenzen setzt. Er unterstellt seine göttliche Macht seiner Liebe. Und die beinhaltet in dieser Welt immer ein gehöriges Stück Ohnmacht und Leiden. Freilich nicht für immer. Denn wenn wir von Gottes Allmacht reden, geben wir auch der Hoffnung Ausdruck, dass Gott trotz der manchmal weiten Umwege über die Ohnmacht am Ende zu seinem Ziel kommen wird. Allmacht bedeutet auch, Gott wird sein Ziel mit uns und für uns erreichen. Bei ihm werden die Fäden letzten Endes wieder zusammenlaufen. Er wird am Ende alles in allem sein. Und wir können ergänzen, trotz allem wird er es sein. Darum bekennen wir Gott auch in Zeiten scheinbarer Ohnmacht als den Allmächtigen. Oder, um es noch einmal mit den Worten des Vaterunser zu sagen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wie immer die Frage zum Schluss. Warum, glauben Sie, hängen so viele Menschen der Lehre des Deismus an, der zufolge Gott zwar die Welt geschaffen hat, in das Weltgeschehen aber nicht mehr eingreift? Gute Gedanken, bleiben Sie behütet, hoffentlich bis morgen. Auf Wiederhören.